SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die seit 25 Jahren als Sprachwissenschaftlerin forscht, und zwar unter anderem in einem Bereich, der den schönen Namen Malediktologie trägt. Die Wissenschaft von den Schimpfwörtern. Hallo und herzlich willkommen, Oksana Havreliv.
Hallo, freut mich, heute dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Ich danke Ihnen, dass Sie dabei sind. Es ist ja wirklich ein ungewöhnliches, aber auch sehr spannendes Thema, Frau Havreliv. Dieses Wort Malediktologie, ist das eigentlich eine offizielle Bezeichnung?
Ja, die hat Reinhold Amann übrigens, der gebürtige Bayern, eingeführt und verbreitet. Also er ist in die USA ausgewandert und hat dort in den 70er und 80er Jahren eine Zeitschrift herausgegeben, Maledicta, the International Journal of Verbal Aggression, mit Beiträgen zu verschiedenen Aspekten verbaler Aggression.
Ja, jetzt haben wir schon
leider
gehört.
Ist er vor einigen Jahren verstorben. Er hat auch das bayerisch-österreichische Schimpfwörterbuch herausgegeben.
Also es gibt einen Ursprung bei jemandem aus Bayern, der Malediktologie. Wir haben auch schon gehört, das Spektrum ist natürlich vom Lustigen, dem einfachen Schimpfen, bis zur verbalen Aggression. Darüber werden wir auch sprechen. Sie selbst, Frau Havreliv, Sie leben in Wien, da sitzen Sie auch gerade zu Hause und sprechen mit uns. Sie arbeiten am Institut für Germanistik der Universität Wien und erforschen Sie natürlich vor allem die Schimpfwörter der deutschen Sprache, speziell wie sie in Österreich gebraucht werden. Wenn ich jetzt als in Deutschland sozialisierter Schimpfer nach Wien komme, welches österreichische oder vielleicht sogar spezifisch Wiener Schimpfwort verstehe ich denn da zum Beispiel nicht, sollte es aber dringend lernen?
Oh, ich glaube, die häufigsten Schimpfwörter würden Sie verstehen. Also die sind übrigens seit 10 Jahren dieselben. Trottel, Arschloch und Idiot, das sind die drei häufigsten Schimpfwörter.
Das ist die Top 3, die wir jetzt hier im Radio gleich sagen.
Ja, die Wienerinnen und Wiener gebrauchen. Ich glaube, Unterschiede gibt es da bei den anderen aggressiven Sprechakten, zum Beispiel bei den Verwünschungen. Die werden in Wien häufig scherzhaft gebraucht, wie du sollst Krätze am Hintern oder noch vulgärer am Arsch kriegen und zu kurze Hände zum Kratzen. Und diese Verwünschungen, die sind ganz im Sinne der Verwünschungen im Jiddischen. Das Jiddische hat auf diesem Gebiet unerhöhte Kreativität entwickelt und es gibt Lehnübersetzungen aus dem Jiddischen, die es in vielen Sprachen gibt, auch in meiner Muttersprache, im Ukrainischen zum Beispiel. Sie kennen sicherlich auch diese lustige Verwünschung, alle Zähne sollen dir herausfallen, bis auf einen, damit du weißt, wie sich Zahnschmerzen anfühlen. Wiederum, also, so lustig ist es nicht, kreativ schon.
Ja, so lustig ist es nicht, die abzubekommen, aber wenn man sie zum ersten Mal hört, ist es natürlich doch sehr lustig. Wir haben auch schon ein paar Wörter gehört, da ist eigentlich klar, dass man die sonst nicht im Radio hören würde zum Beispiel. Also einfach diese Top 3 zum Beispiel der gebräuchlichsten Beleidigungen. Wie machen Sie das denn als Wissenschaftlerin? Sie haben ja dann diese Schätze, die Sie bergen, die Sie in Umfragen, darüber werden wir auch noch sprechen, herausfinden. Haben Sie im Radio oder bei Vorträgen manchmal auch eine Schere im Kopf, was Sie sagen dürfen und was Sie nicht sagen wollen?
Bei mir als Nicht-Muttersprachträgerin ist das natürlich anders, wie ich die Intensität von Schimpfwörtern aufnehme. Das kennen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch. Also die fremdsprachigen Schimpfwörter werden oft als schwächer empfunden. Und ich habe da auch eine Erklärung, warum wir die muttersprachlichen Schimpfwörter oft stärker einschätzen als die fremdsprachigen. Das liegt damit zusammen, dass wir diese in früher Kindheit hören und oft die Bedeutung nicht verstehen, sondern gleich mit den starken Konnotationen konfrontieren. Das Kind sagt ein Wort und sieht gleich, welche heftige Reaktionen dieses Wort hervorruft bei den Eltern. Ja, das darfst du nie sagen. Ohne noch zu verstehen, was das Wort bedeutet, lernen wir erst diese Emotionalität kennen und deshalb empfinden wir dann unser Leben lang die muttersprachlichen Schimpfwörter auch besonders stark. Die Fremdsprachigen, auch bei Zweitsprache zum Beispiel, auch wenn wir diese Sprache fließend sprechen und sich der Vulgarität bewusst sind, wie das in meinem Fall der Fall ist, ist die Stärke doch nicht so ausgeprägt wie bei den Muttersprachlichen.
Also umso besser, um als Wissenschaftlerin dann draufschauen zu können auf diesen Schimpfwortschatz der deutschen Sprache. SWR 2 Tandem. Bei uns ist Oksana Havreliv. Seit über 25 Jahren interessiert sie sich für Schimpfwörter. Ganz beruflich natürlich. Sie hat sogar mehrere Bücher darüber geschrieben. Unter anderem ein deutsch-ukrainisches Schimpfwörterbuch. Frau Havreliv, Sie stammen aus der Ukraine. Sie wohnen seit über 10 Jahren in Wien mit Ihrer Familie. Die Ereignisse in Ihrem Heimatland, in der Ukraine, die beherrschen gerade die Nachrichtenlage. Wie erleben Sie denn die Situation und all das im Moment?
Ja, das sind natürlich alle sehr beunruhigt. Ich muss dauernd, obwohl ich kein Mensch bin, der sich sehr für Politik interessiert hat, aber unter diesen Umständen, also muss ich dauernd die Nachrichten checken. Und ja, die Lage ist besorgniserregend. Die war eigentlich vorhersehbar und auch aus sprachwissenschaftlicher Sicht habe ich mich auch für diese Fragen der verbalen Gewalt, denn das ist eine eigenständige Gewaltform, habe ich mich auch interessiert und auch in vielen Beiträgen geschrieben. Das, was jetzt passiert, das wurde auch sprachlich vorbereitet, noch von den sowjetischen Zeiten und insbesondere nach der Erklärung der Unabhängigkeit der Ukraine, all die 30 Jahre. Es hat diese Minderwertigkeitsschätzung seitens Russland und auch die Situation mit dem Krieg, der vor 8 Jahren ausgebrochen ist, das wurde alles sprachlich vorbereitet. Das kennen wir nicht nur von der Situation mit dem russischen Krieg im Osten der Ukraine, das war auch bei den Balkankriegen der Fall. Also die Nationalsozialisten haben zum Beispiel Hass auf Juden auch mittels Sprache geschürft. Und da sehen wir, dass die Sprache ist nicht, wie sie oft vorgestellt ist, ein Mittel, der nur zum Frieden beitragen kann. Also die Sprache ist ein Medium und mit dem können wir alles ausüben. Also mit dem können wir die Situation entschärfen, mit dem können wir aber auch die verbale Gewalt ausüben und den Weg für die physische Gewalt vorbereiten.
Also diese Ambivalenz von Sprache, die wird uns natürlich auch in dieser Sendung beschäftigen. Beim Thema Schimpfwörter, das ist nun einer ihrer Schwerpunkte als Sprachwissenschaftlerin. Sie selbst, Sie stammen aus dem Westen der Ukraine. 1994 waren Sie zum ersten Mal in Österreich. Wie sind Sie denn zu Ihrem Forschungsthema Schimpfwörter gekommen? Also darüber haben Sie dann sogar promoviert.
Ja, also das war, Sie erwähnte das Jahr 1994, da war ich gerade mit dem Studium fertig und wollte die Promotionsarbeit schreiben. Dabei hatte ich 2 Kriterien für mein Forschungsthema. Also das Thema sollte wenig erforscht sein und lebendig. Und das war, also nach dem Fallen des Eisernen Vorhangs konnten wir als Austauschstudierende auch ins Ausland reisen. Und da kam ich als eine der ersten ÖAD-Stipendiatinnen, das ist Österreichischer Akademischer Austauschdienst, genauso wie in Deutschland den DAD, Deutschen Akademischer Austauschdienst, gibt. Da kam ich als Stipendiatin zu einem Kurzstipendium, nur 2 Monate nach Wien. Und ich hab mich mit dem Wienerischen damals beschäftigt und wollte etwas auf der Grundlage des Wienerischen schreiben. Und eines Abends saß ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Ländern, auch alles ÖAD-Stipendiatinnen. Und wir haben über unsere Forschungsthemen gesprochen und dabei hatte ich eine Beobachtung geteilt. Ich sagte, ich blättere jetzt gerade in den Wörterbüchern des Wienerischen und ich habe so viele Schimpfwörter gesehen. Und da hat jemand gesagt, na dann schreib halt über die Schimpfwörter. Also die sind lebendig und die sind wenig erforscht und das trifft sehr gut auf deine Erwartungen von dem Forschungsthema. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Und später habe ich auch bemerkt, dass es nicht nur für das Wienerische typisch, diese Schimpfwörter, es ist generell für die Dialekte typisch. Und ich glaube, da war schon eine rhetorische Frage gefallen, in welcher Sprache lässt sich besonders gut schimpfen? Also es lässt sich, in unserer Muttersprache lässt es sich sehr gut schimpfen und noch mehr in Dialekten lässt es sich sehr gut schimpfen, weil wie der bekannte österreichische Kabarettist Peter Wehle, er hat auch Bücher geschrieben, sprechen Sie Wienerisch oder sprechen Sie ausländisch, und da betrachtet er den Dialekt als das beste Transportmittel für unsere Emotionen. Deshalb gibt es so viele Schimpfwörter in Dialekten.
Ja, ist auch was Direktes, da wachsen wir rein als Kinder, das ist das, was uns am nächsten ist, da lernt man auch sich ganz sozusagen von der, was einem so direkt auf der Haut brennt, das drückt man im Dialekt aus. Sie selbst sind, Sie sind Sprachwissenschaftlerin, wer forscht, der braucht natürlich auch Quellen. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn Sie zu Schimpfwörtern forschen, dass Sie in Wien in den Kneipen sitzen, auf der Lauer liegen und die Leute beim Schimpfen belauscht haben. War das so? Was waren Ihre Quellen?
Ja, also das, ich lausche schon, ja, also durch diese Beobachtung nehme ich auch viele Beispiele, aber das war natürlich aus ethischen Gründen nicht annehmbar, Konfliktsituationen aufzunehmen, und ich habe dann meine empirische Basis anhand von schriftlichen und mündlichen Umfragen der Wienerinnen und Wiener gesammelt. Ich habe also Fragebögen verteilt und auch Intensivinterviews durchgeführt. Die haben oft bis zu 2-3 Stunden sogar gedauert. Und auf diese Weise habe ich das Material gesammelt.
Wie reagieren denn die Leute, wenn sie nach ihrem Lieblingsschimpfwortschatz fragen? Sind die eher so ein bisschen belustigt oder sind manche auch peinlich berührt?
Eigentlich eher belustigt, ja. Und das zeigt sich auch bei den drei häufigsten Funktionen. Also diesem scherzhaften Aspekt kommen bis zu 25% also ich bitte die Leute, die Funktionen, die für sie das Schimpfen erfüllt, prozentuell darzustellen. Und über 60% zum Beispiel kommen dem Abreagieren, negative Emotionen abzureagieren, aber auch positive, die kann man auch mit aggressiven Sprechakten gut abreagieren.
Also über die Funktion werden wir noch sprechen im Laufe der Sendung. Ja. Wenn ich es richtig verstehe, hatten Sie zwei Quellen, also Sie haben einmal Umfragen gemacht und dann ist da auch noch die Literatur. Wie haben Sie denn in der Literatur nach Schimpfworten gesucht und haben Sie vielleicht eins parat, vielleicht das beeindruckendste Schimpfwort aus der Literatur?
Ja, also ich habe eigentlich mit Literatur angefangen, denn damals war ich diese 2 Monate in Wien und ich habe verstanden, aha, ich weiß nicht, wann ich wieder nach Wien komme, das waren 90er Jahre, das war alles noch ganz frisch. Dann bin ich zurück in meine Heimatstadt Lviv, in die Ukraine zurückgekehrt und habe meinem Doktorvater dieses Thema vorgeschlagen. Er hat gleich sich bereit erklärt, das Thema zu betreuen, was mich sehr gewundert hat. Das war so ein seriöser Herr, der sich mit Aspekten der Sprachgeschichte beschäftigt hatte, aber diese freie Atmosphäre, also in den 90er Jahren, die hat anscheinend auch auf ihn so abgefärbt, dass er sagte, alles ist möglich, ja, warum nicht? Ja, erforschen wir die Schimpfwörter. Und damals hatte in Lviv österreichische Bibliothek und deutsche Bibliothek haben eröffnet. Im deutschen Bibliothek war mehr Literatur aus dem politischen Bereich, also in der österreichischen waren dann mehr schöne Literatur sozusagen. Und dann habe ich einfach in den Büchern geblättert und meine Freunde in Österreich ganz gezielt gefragt, wer von den modernen österreichischen Schriftsteller schimpft am meisten. Und ich habe dann Tipps bekommen, Werner Schwab, Peter Handke, Elfriede Jelinek, Hatze Artmann, Wolfgang Bauer. Und dann habe ich mir die Texte von diesen Schriftstellerinnen gelesen und alle Schimpfwörter herausgefischt. Die kreativsten finden sich bei Werner Schwab. Also ich mag sehr gerne diese zusammengesetzten, langen, kreativen Schimpfwörter wie du ruchlose Theaterzwingungsnutenhaftigkeit oder weiß nicht, ob man so alles aussprechen darf, aber das ist aus dem literarischen Text, ja, Klugheitsscheißerungsfortsetzungsmoralist oder Todesfotzenereignis, das ist auch bei Schwab alles.
Ja, also schon härteres Kaliber hier teilweise als zusammengesetztes Wort. Sind das denn Sachen, also die Sie auch im echten Leben hören? Nee.
Nein, und das hat mich dann herausgefordert. Ich wollte dann immer wissen, wie die Leute in der realen Konfliktsituation sprechen, welche Schimpfwörter sie in Konfliktsituationen gebrauchen. Und deshalb also war das mein nächster Schritt zu diesen Umfragen. Und ich nahm an, also im Affektzustand haben wir kaum Zeit, irgendwelche ausgefallenen Schimpfwörter wie diese bei Werner Schwab herauszudenken. Ich ging davon aus, in der normalen Konfliktsituation würden wir so nicht schimpfen. Und es wird dann auf die einfachsten und die häufigsten Schimpfwörter zurückgegriffen. Und das hat sich auch bestätigt. Also diese Schimpfwörter, die ich konnte beobachten in der mündlichen Umfrage zum Beispiel, wie die Leute nach der Frage, welche Schimpfwörter sie gebrauchen, so wie in einem Zug Arschloch, Trottel, Idiot, aussprachen, um erst dann eine Pause einzulegen. Scheiße natürlich auch, aber das ist ein Fluch, das ist situationsbezogen, die Flüche sind situationsbezogen. Und dann machten sie erst mal eine Pause, um nachzudenken und wieder also die Nächsten dann anzuführen. Und genauso in den Konfliktsituationen. Wir sagen das, also was das Gebräuchlichste ist, was uns gleich auf der Zunge liegt.
Ist das auch typisch für Schimpfwörter, Frau Havrilev, dass sie zu schnell ausgesprochen werden, dass die Folgeabschätzung meist ausbleibt?
Ja, das stimmt. Insbesondere ist das bei den Kindern und Jugendlichen der Fall. Die greifen zu schnell zu den Schimpfwörtern und sie sehen im Schimpfen schützende Funktion und das ist auch trügerisch. Also das kommt sehr oft bei den Kindern und Jugendlichen bei den Umfragen, ich schimpfe, um mich zu schützen. Und auf diesen Aspekt wird eigentlich auch nicht bei den gewaltpräventiven Maßnahmen hingewiesen, was ich schade finde. Und also es sollte den Kindern, aber auch den Erwachsenen sollte auch klar sein, dass das Schimpfen sehr oft das andere Schimpfwort provoziert. Also, und so schaukelt sich die Situation auf und es kommt zu einem Kreislauf, der dann entweder durch Dritte durchbrochen wird oder leider dann oft in physischer Gewalt enden kann.
SWR 2 Tandem heute mit Oksana Havrilev. Sie hört genau hin, wenn wir schimpfen oder fluchen. Sie ist Sprachwissenschaftlerin in Wien und forscht zum Thema Schimpfwörter. Frau Havrilev, jetzt Sie selbst, wie geht's denn Ihnen? Also jetzt nicht jenseits der verbalen Gewalt, einfach dieses ganz normale Schimpfen. Sind Sie jemand, der gerne auch selbst schimpft?
Ich glaube, ja. Also ich schimpfe, ich fluche. Also die Flüche, die richten sich nicht an Menschen, sondern an Situationen. Also Scheiße in einer ärgerlichen Situation, das ist Fluch. Und ja, mit dem Scheiße, da gibt es sogar interessante Familiengeschichte. Als mein großer Sohn ungefähr 3 Jahre alt war, da ist er mit meiner Mutter vom Spaziergang gekommen und die Tür hat sich nicht so leicht geöffnet und der sagt zu meiner Mutter, Oma, weißt du, was Scheiße ist? Und sie sagt, nein, dabei hat sie gewusst, was es ist. Und er sagt, das muss man sagen, wenn sich die Tür nicht öffnet. Und Mama sagt, ja, er sagt, ja, ja. Die Mama sagt es und dann öffnet sich die Tür.
Also sehr, sehr schön gelernt, ja. Wie man wie von Zauberhand die Tür dann doch aufkriegt über so ein Schimpfwort. Also dieses, das Kinderschimpfen, das kenne ich jetzt auch von meiner eigenen Tochter, die ist 5 Jahre alt. Und bei der sehe ich, also ihr Sohn war ja nun sehr brav, der hat ja einfach nur sie zitiert. Meine Tochter wendet auch gerne diese Schimpfwörter dann gleich an und ist irgendwie so total zufrieden. Also man sieht sie richtig strahlen, wenn sie die Anwesenden mit ihrem Kita-Schimpfwortschatz verblüfft. Was macht denn eigentlich Spaß am Schimpfen oder Fluchen?
Naja, für Kinder eben die Reaktionen, die sie hervorrufen, ja, also auch die Aufmerksamkeit, die sie auf sich richten, das ist auch bei den größeren Kindern, auch bei Teenagern oft der Fall, also dieses provozierende Schimpfen, also um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und da sollten sich die Eltern dann Gedanken in jedem Fall machen, also warum schimpft mein Kind, also welche Ursachen liegen diesem Schimpfen zugrunde, denn es gibt bei den Kindern sind natürlich auch dieselben Funktionen verbreitet wie bei den Erwachsenen, aber es kommen dann auch welche dazu, die bei den Erwachsenen nicht in diesem Maße vertreten sind, wie zum Beispiel dieses provozierende oder dieses schützende Schimpfen.
Ja, also ich werde mir Gedanken machen, auch über meine Tochter. Ich habe es vernommen. Spüren wir diesen Funktionen noch so ein bisschen nach? Also provozieren, da steckt für mich auch das Wort Macht drin. Warum schimpfen wir? Geht es mehr um Macht oder um Ohnmacht?
Es kann um beides gehen. Also das für das Schimpfen ist gerade diese Ambivalenz typisch. Also das Schimpfen zwischen Scherz und Schmerz. Das ist der Titel meines neu erschienenen Buches. Und in diesem Buch zeige ich gerade diese ganze Palette von Funktionen, die dem Schimpfen zugrunde liegt. Und sehr oft sind das ambivalente Funktionen. Also einerseits als Machtdemonstration, andererseits Schimpfen aus Ohnmacht, wenn friedliche Mittel nichts getaugt haben, dann greift man zum Schimpfen aus Ohnmacht oder Schimpfen als Ersatz physischer Gewalt. Also das ist auch eine häufige und eigentlich produktive Funktion verbaler Aggression, um die physische zu ersetzen. Aber andererseits kann man mit verbaler Aggression zur physischen provozieren.
Also es ist wirklich eine sehr zweischneidige Sache. Es geht auch darum, etwas rauszulassen manchmal, nicht wahr? Also so etwas loszuwerden. Und in dem Sinne, das kann es eben auch produktiv sein. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das haben Sie richtig verstanden. Dieses Auslassen, das ist die kathartische Funktion des Schimpfens. Schimpfen als Abreagieren von negativen Emotionen, von Ängsten, von Unsicherheit. Also das erleben wir auch in der jetzigen Pandemiezeit. Also das Schimpfen spielt auch eine wichtige Rolle in diesem Kontext, dass wir diese unerträgliche Realität beschimpfen und sich dadurch auch über sie stellen, also diese Realität abwerten und auch dadurch unsere Ängste abreagieren. Ich hätte da noch ein Beispiel, zum Beispiel in der Ukraine war und ist auch jetzt ein Sprechgesang, der heißt Putin Huilo, das bedeutet Putin ist ein Riesenarschloch und das wird auch gebraucht, um die Ängste und die Unsicherheit in dieser Situation abzureagieren.
Also ist jetzt auch ein spannendes Beispiel. Ich wollte auch noch in diese Richtung gehen. Das Gemeinschaftliche, da passt das ja auch dazu, ne? Dass man ja auch zusammen fluchen und schimpfen kann und eines verbindet. Ob das jetzt in der Politik in so einer schlimmen Lage wie jetzt in der Ukraine ist oder beim gemeinsamen Fernsehen schauen, wenn das eigene Fußballteam mal wieder verliert. Man schimpft über den eigenen Trainer. Was passiert da?
Ja, das ist die pathische Funktion oder ich nenne das auch korporatives Schimpfen. Das schweißt die Gruppe zusammen, also das bezeugt unsere gleiche Weltanschauung, unsere gleichen Ansichten und das hält die Gruppe zusammen. Damit signalisieren wir haben dieselbe Sichtweise der Situation.
Also das ist dieses Zusammenschweißen, Verbrüdern, Verschwistern gegen jemand anderen. In diesem Gegen steckt aber auch schon wieder der negative Aspekt drin. Also Schimpfen kann ja auch verletzen. Also es gibt so ein bisschen fließenden Übergang hin zu verbaler Gewalt, hatten Sie auch schon mal gesagt, oder sogar zu sogenannter Hate Speech, also Hassrede. Wo würden Sie da die Grenze sehen?
Also Hassrede, also wenn sie sich an Personen, ganze Personengruppen richtet, also wenn dabei zur Stereotypisierung kommt, da ist eindeutig die Grenzlinie zwischen verbaler Aggression zu verbalen Gewalt übergegangen. Auch bei den Todesdrohungen zum Beispiel, da hört jeder Spaß auch auf und die hat es auch leider in letzter Zeit in großen Menge an die Adresse von Politikerinnen und Politikern im Corona-Kontext auch gegeben. Also das handelt sich auch eindeutig um verbale Gewalt, die eine strafbare Gewalttat darstellt.
SWR 2 Tandem, bei uns ist Oksana Havreliev. Seit über 25 Jahren interessiert sie sich für Schimpfwörter. Sie hat mehrere Bücher darüber geschrieben. Frau Havreliev, Sie sind ganz im Westen der Ukraine aufgewachsen. Sie sind auf ein deutsches Gymnasium gegangen. Welchen Stellenwert hat denn die deutsche Sprache in der Ukraine?
Also die Schule heißt jetzt Lyzeum, also mit erweitertem Deutschunterricht. Damals hieß das die Schule mit erweitertem Deutschunterricht. Und ja, zu sowjetischen Zeiten war das so, die Fremdsprachen waren nicht wichtig. Reisen konnten wir ohnehin nicht. Russisch war die Sprache, die man lernen sollte. Aber es hat trotzdem diese Schulen mit erweitertem Fremdsprachenunterricht gegeben, wo ganz intensiv eine Fremdsprache gelernt wurde. Jeden Tag eine Stunde mindestens hatten wir Deutsch in den älteren Klassen. Und die deutsche Sprache hatte schon hohen Stellenwert damals in der Ukraine und auch nach der Unabhängigkeitserklärung in den 90er Jahren war deutsche Sprache sehr beliebt. Ich habe damals 93 bin ich mit dem Studium fertig geworden und habe gleich angefangen am Institut für Germanistik und auch an der Fakultät für internationale Beziehungen Deutsch zu unterrichten und die Gruppen waren riesengroß, also von Studierenden, die Deutsch lernen wollten. Und dann ging ich zweimal in Karenz und bin dann im Jahr 2002 wieder zurückgekehrt und habe mich gewundert, dass die Gruppen mit Deutschlernenden dann viel kleiner geworden sind. Das heißt, ab 2002 hat dann mehr das Englische das Interesse gewonnen. Aber es lernen auch jetzt viele Studierende das Deutsche in der Westukraine.
Sie selbst hatten Sie als Jugendliche, also als Sie begonnen haben zu lesen, vielleicht auch mit Leidenschaft zu lesen, hatten Sie auch ein deutsches Lieblingsbuch?
Ja, also eines der ersten Bücher, an die ich mich erinnere, das war Bambi. Und ich habe dann, Bambi, in vielen, vielen Jahren habe ich dann erst im Studium erfahren, dass es von einem österreichischen Schriftsteller ist. Und jetzt, das ist das Interessante, ich wohne gleich ums Eck, wo Felix Salten gewohnt hat und Bambi geschrieben hat. Also da ist eine Gedenktafel sogar.
Also habe ich jetzt auch mal was gelernt dabei. Wusste ich wirklich überhaupt nicht, dass Bambi von einem österreichischen Schriftsteller stammt.
Felix Salten.
Soweit zu den Kinderbüchern, den deutschsprachigen. Können Sie sich dann an Ihr erstes deutsches Schimpfwort erinnern?
Ich glaube, das war scheiße. Und ich kann mich erinnern, wie mich das gewundert hat. Das war 98, das war kurz vor der Wiedervereinigung Deutschland. Da war ich zum ersten Mal in Westdeutschland. Damals habe ich das wahrgenommen als kapitalistisches Land, wie wir das gelernt haben in der Schule. Und da war ich mit einer Professorin, mit einer älteren, kultivierten Dame im Auto gefahren. Sie hat sich verfahren und Scheiße ausgerufen. Und das hat mich so gewundert, dass so eine ältere Dame, dazu Professorin an der Uni, so ein vulgäres Schimpfwort verwenden konnte.
Also auch in dieser Sendung fällt so das eine oder andere Schimpfwort heute. Aber wir sprechen ja auch über eine Wissenschaft. Das heißt, wir dürfen es heute auch. Was lernt man denn aus Ihrer Sicht über einen Sprachraum, eine Kultur, wenn man sich mit den Schimpfwörtern des Landes, der Kultur beschäftigt? Also wenn Sie zum Beispiel die Ukraine, Ihr Heimatland, mit Österreich bzw. mit Deutschland vergleichen.
Ja, da lernen wir sehr viel. Also erstens, also das beste Beispiel, das ich oft erwähne, das ist, dass wir im Ukrainischen eine Reihe von Wörtern, negativen Wörtern, nicht unbedingt starke Schimpfwörter, aber negative Wörter zur Bezeichnung einer korrupten Person haben. Und im Deutschen dagegen, also ich kenne kein Substantiv. Also man kann schon sagen, du korruptes Schwein. Aber so als Substantiv gibt es kein Wort, das eine korrupte Person bezeichnet. Und das sagt schon was, dass dies in Deutschland weniger ein Problem ist als im ukrainischen Kontext, weil es wird das beschimpft, was nicht normal ist, also was gegen Normen verstößt. Und der schon erwähnte Reinhold Ammann hat auch ein gutes Beispiel angeführt. Im Englischen hat er bis 2000 Beispiele und Ausdrücke, Vergleiche, die eine betrunkene Person bezeichnen, gezählt. Und er sagte
also eben. Eine betrunkene Person? Aus einer Untersuchung des Gründers der Malediktologie.
Ja, und der sagt, und im Jiddischen gibt es nur ein einziges Wort, das einen Betrunkenen bezeichnet. Und das zeigt, dass bei den Juden Getrunkenheit kein solches Problem ist wie bei den Amerikanern. Das sind so seine Parallelen.
Ja, wie ist es denn mit den Deutschen und den Österreichern? Also gab es auch ein deutsches Schimpfwort? Sie haben ja tatsächlich ein deutsch-ukrainisches Schimpfwörterbuch geschrieben. Ja. Also gab es auch deutsche Ausdrücke, wo Sie gesagt haben, das ist wirklich schwierig, die ins Ukrainische zu übersetzen?
Es gibt viele. Also die Schimpfwörter gelten nicht umsonst als unübersetzbares Sprachgut. Und mit diesem Wörterbuch, das Sie erwähnen, das ist übrigens seit Jahren ausverkauft. Und das war eine Herausforderung für mich. Ich wollte zeigen, dass man sehr wohl Schimpfen übersetzen kann in eine andere Sprache. Aber da muss man von einer Sphäre zum Beispiel in die andere wechseln. Also ich kann das sehr gut an diesem Anti-Putin-Sprechgesang erklären. Also Putin hui lo, also hui, das ist eine sehr derbe Bezeichnung für männliches Glied. Also das sollte dann mit, also das ist der Einfluss des Russischen, weil das Ukrainische ist eigentlich auch eine fäkale Schimpfkultur. Ja? Aber unter dem Russischen sind viele Ausdrücke aus dem sexuellen Bereich gekommen. Und wenn wir das jetzt ins Deutsche übersetzen wollen, dann müssen wir in die fäkalanale Sphäre des Deutschen hineingreifen und dort nach den Wörtern schauen, die ungefähr der Intensität und der Bedeutung dieses Wortes entsprechen. Dann habe ich Riesenarschloch genommen. Also ich glaube, das entspricht der Häufigkeit, der Intensität und der universalen Bedeutung nach sehr wohl diesem Pulver.
Also jede Kultur bedient sich bei verschiedenen Körperregionen, um die Fluch- und Beleidigungsabsicht rüberzubringen. Was ich spannend finde, ist ja auch, dass es in vielen Kulturen auch Flüche gibt. Wenn man die buchstäblich, wortwörtlich nehmen würde, dann sind die eigentlich absolut nicht vertretbar, sagen wir es mal so. Mein Vater ist Kroate und da wird werden gerne die Mütter beleidigt auf eine sehr, sehr explizite Art, aber das stört eigentlich niemanden. Also selbst die Mütter stört es nicht, die sagen das auch schon mal im Eifer des Schimpfgefechts. Wie kommt das denn eigentlich, dass am Ende manchmal gar keiner mehr auf das achtet, was man da eigentlich wortwörtlich sagt beim Schimpfen?
Ja, das ist eben etwas, was nicht typisch für das Deutsche ist. Das ist der expletive Gebrauch, das heißt der bedeutungsentleerte Gebrauch von Schimpfwörtern und Schimpfausdrücken auch in emotionell neutralen Situationen zum Verstärken des Gesagten. Und da denke ich natürlich in erster Linie an diese Ausdrücke, die Sie erwähnen. Ich, F-Wort, deine Mutter, das gibt es im Kroatischen, das gibt es im Polnischen, im Ukrainischen, im Russischen und eben in slawischen Sprachen wird das ohne Bedeutung gebraucht, um die Ernsthaftigkeit des Gesagten zu unterstützen, um einfach Pausen im Gespräch zu füllen. Und ich erinnere mich da wirklich an eine Situation, wie Sie sagten, dass die Frauen das auch gebrauchen. Und im Fall von meiner Freundin hat das einmal, also in unserer Jugend, hat ihre Mutter das ausgerufen. Ich, F, war deine Mutter. Darauf sagte die Freundin, du meinst ja dich. Als den beiden dieser Sinn bewusst wurde, haben sie gelacht und diese Situation hat sich so entspannt.
Also wichtig, aus wissenschaftlicher Perspektive auf die Schimpfwörter zu schauen. Im echten Leben darf man auch mal weghören und dran vorbeihören. SWR 2 Tandem, heute mit Oksana Havreliev. Sie hört genau hin, wenn wir schimpfen oder fluchen. Sie ist Sprachwissenschaftlerin in Wien und forscht zum Thema Schimpfwörter. Ihr aktuelles Buch über Schimpfen heißt Schimpfen zwischen Scherz und Schmerz, Funktionenvielfalt am Beispiel des Wienerischen, erschienen im Picus Verlag. Frau Havreliev, Sie haben das Schimpfen auch bei Jugendlichen untersucht an Wiener Schulen. Hat das Schimpfen da eigentlich in dieser Phase, wenn man heranwächst, eine besondere Funktion? Also gefühlt würde ich ja sagen, in der Erinnerung ja, dass es damals irgendwie besonders viel Spaß gemacht hat, aber dass die Beleidigungen der anderen noch irgendwie besonders wehgetan haben.
Ja, das Schimpfen ist leider allgegenwärtig in Wiener Schulen und zum Glück spielt die Beleidigung nicht so eine wichtige Rolle, wie man annehmen würde, wenn man hört, wie die Jugendlichen reden. Aber wenn man sich Gedanken macht nach den Ursachen, dann stellt sich heraus, es ist sehr oft dieser scherzhafte Gebrauch. Die Kinder formulieren, dass wir schimpfen, weil es lustig ist. Es ist oft die selbstdarstellende Funktion spielt eine wichtige Rolle, also Schimpfen, um zu zeigen, ich bin cool, ich bin abgebrüht, um die sprachliche Kreativität zur Schau zu stellen. Die Jugendlichen schimpfen auch oft, um die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu signalisieren. Wenn in der Gruppe zum Beispiel geschimpft wird, dann ist das wie ein Gruppenmerkmal und man schimpft aus diesem Grunde. Die schon erwähnte Funktion des Selbstschutzes, so trügerische Vorstellung von dem, dass das Schimpfen einen schützt, auch vor verbalen oder physischen Angriffen. Provozierende Funktion natürlich auch, ist sehr häufig.
Also die Vorwärtsverteidigung durch Schimpfen. Würden Sie denn sagen, dass Jugendliche heute besonders viel auf Englisch schimpfen, also englische Schimpfwörter benutzen?
Nein, also es gibt schon englische Schimpfwörter, also fuck und shit zum Beispiel sind die häufigsten, aber es kommen auch Schimpfwörter aus anderen Sprachen, auch aus Sprachen der Mitschülerinnen und Mitschüler, aber interessanterweise nicht als Einfluss von diesen Mitschülerinnen und Mitschülern, sondern also diese Schimpfwörter zum Beispiel aus dem Türkischen oder auch aus dem Russischen, die kommen als Folge des Konsums von Videos auf TikTok, also wo YouTuber mit Muttersprachen, in diesem Fall der Türkischen oder der Russischen, wie bei dem Deutschrap, Schrecken aller Eltern, Kapital Bra, also der gebraucht auch russische Schimpfwörter, Oleksesh. Und auf diese Weise wollen die Kinder ihre Idole sozusagen nachahmen und verwenden auch diese Schimpfwörter.
Also man merkt, da ist auch ein Wandel drin, da geht es um Einflüsse und man möchte gern auch mal anders schimpfen als vielleicht die Generation davor. Die Dinge ändern sich, die ändern sich natürlich nicht nur in der Jugendsprache. Ganz allgemein, wie wir alle sprechen und schimpfen, was würden Sie denn sagen? Was ist so der größte Schimpfschatz, der gerade verloren geht oder sogar schon ausgestorben ist?
Vielleicht verschwinden die Flüche, also die gotteslästerischen Flüche, wie die zum Beispiel im bayerischen, österreichischen Sprachraum häufig sind, also Gott, das Sakrament, drei Teufels, noch einmal und so weiter. Also diese kommen jetzt ausschließlich bei den über 80-jährigen Personen, also die werden also von den jüngeren Befragten nicht erwähnt. Auch die dialektalen Schimpfwörter werden leider weniger häufig gebraucht.
Das eine ist, was verschwindet. Es gibt natürlich auch neue Schimpfarten, Schimpfformen, die sich einstellen. Und das ist natürlich auch eine Reaktion auf Ereignisse, nehme ich mal an. Also wie hat sich denn zum Beispiel die Corona-Zeit, diese ganze gemeine Pandemie auf das Schimpfen ausgewirkt?
Also es sind neue Schimpfwörter gekommen. Ich denke hier in erster Linie an Internationalismus, also Covidiot. Also dieses Wort gibt es in sehr, sehr vielen Sprachen. Und es gibt dann eine ganze Vielfalt von Beschimpfungen, die sich beziehungsweise abwertende Bezeichnungen von neuen Gegenständen, beziehungsweise Gegenständen, die wir schon leid sind, wie die Maske zum Beispiel. Ich schreibe gerade jetzt einen wissenschaftlichen Beitrag und analysiere am Beispiel des Deutschen und Ukrainischen, also welche expressive Lexik zur Bezeichnung von Gegenständen aus unserem Corona-Alltag es gibt, nach welchen Mustern die neuen Wörter gebildet werden, welche Prozesse wir beobachten. Und da beobachten wir bei vielen Wörtern zum Beispiel bedeutungsverschlechternde Prozesse. Das sehen wir am Beispiel des Querdenkers, eigentlich früher ein neutrales oder sogar positiv beladenes Wort. Im Ukrainischen ist das mit dem Dissident der Fall. Dissident, das sind diejenigen Leute, die sich zu den sowjetischen Zeiten, dem Regime, Widerstand geleistet haben, und jetzt haben wir Corona-Dissident. Also das ist dieses Querdenker, auch Impfskeptiker, Skeptiker eigentlich als Positives in einer demokratischen Gesellschaft, skeptisch, alles hinterfragen. Also jetzt im Kontext Impfskeptiker haben diese Wörter Bedeutungsverschlechterung erlebt. Und Bedeutungsverbesserung beim Wort negativ, also da höre ich schon, bleibt negativ, im Sinne bleibt gesund.
Jetzt sind wir mit dem Bleib gesund auch von der Formel her jetzt auch schon so ein bisschen am Ende der Sendung angelangt. Jetzt an Sie nochmal zum Schluss die Frage. Wir haben jetzt die ganze Zeit übers Schimpfen gesprochen. Was ist denn das schönste Kompliment, das Sie je erhalten haben?
Oh, das ist schwer zu sagen. Ja, Sie überrumpeln mich mit dieser Frage. Ich mag eigentlich, als ich in dieser Phase war, dass ich mein Material sammelte, und ich habe auch gerne Beschimpfungen auf meine Adresse als Komplimente wahrgenommen. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern. Einmal wurde ich auf einem Wiener Markt als Depperte beschimpft, und einmal als ich zu einer Konferenz ging und mich natürlich besonders hübsch gemacht habe, als Intelligenztussi beschimpft wurde. Und damals war ich auf der Suche nach möglichst viel Material für meine Arbeit, und das hat mich gefreut.
Sehr schön, dann haben Sie im Negativen das Positive gesehen in dem Fall. So muss man es auch machen. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen in dieser Sendung mancher Ausdruck etwas derb vorkam, bitte bedenken Sie, es ist alles geschehen im Rahmen der Malediktologie und einiger Beispiele, die wir natürlich auch hören wollten. Oksana Havriliev, Ihnen alles Gute, schön, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen für die Einladung, alles Gute.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel, in der Technik Sonja Röder, und mein Name ist Patrick Bartarilo.